Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und neben mir sitzt der Alexander Brock.
Grüß dich, Franziska.
Hallo Alexander, wie geht's dir?
Ja, geht schon. Den Umständen entsprechend, wie man so schön sagt.
Wir sprechen heute über eine Geschichte, die relativ unspektakulär beginnt erstmal. Und zwar befinden wir uns am Neujahrstag des Jahres 2021. Es ist so 1.45 Uhr morgens, also schon quasi nach dem Jahreswechsel. Und wir befinden uns im Lockdown. Und da fährt eine Polizeistreife in diesen frühen Neujahrsmorgenstunden den Laufer Torgraben entlang und ihnen fällt ein Fahrzeug auf, das besonders langsam fährt. Also beschließen die Beamtinnen, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Was passiert dann, Alex?
Also zum einen sollte man sagen, an dem Abend war die Stadt voll mit Polizisten. Also das war wirklich, es gab keine Ecke in der Stadt, an der keine Einsatzkraft stand. Also war wirklich voll. Insofern war sehr auffällig, wenn irgendwie Nicht-Polizeifahrzeuge dann durch die Stadt fahren.
Warst du auch draußen?
Ich war auch draußen, ja.
Ah, okay.
Hat man das jetzt ein bisschen rausgehört, ja?
Ja.
Also, ja, ich war draußen dienstlich. Ich habe keine Ausgangssperren oder Regelungen gebrochen, sondern ich war dienstlich draußen. Ich hatte den Auftrag zusammen mit unserem Fotografen, der jetzt nicht mehr im Dienst ist bei uns, der Michael Matejka, die Stimmung einzufangen in der Stadt, weil es war alles zu Hause, die ganzen Leute waren zu Hause und die Stadt, wie ich schon vorhin gesagt habe, war bevölkert mit Polizisten. Und wir sind auch tatsächlich an jeder Ecke, also nicht an jeder Ecke, aber doch dreimal kontrolliert worden, angesprochen worden und können Sie sich ausweisen, was machen Sie hier, kennen Sie nicht die Ausgangsregeln, dass niemand hier sich auf der Straße aufhalten darf, trotz Silvester. Und wir haben was dabei gehabt, nämlich einen Freifahrtschein, also eine Bestätigung unseres Verlagshauses, dass wir als Pressevertreter hier unterwegs sind und genau das machen, was unsere Aufgabe ist, nämlich darüber berichten. Wir waren auf der Burg oben, Burg war voll mit Polizisten und ich bin auch, als ich dann später nach Hause gefahren bin, auch tatsächlich auch nochmal von einem Polizeifahrzeug angehalten worden.
Also Stadt voll mit PolizistInnen, aber sonst gähnende Leere oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ja.
Ich war ja auch zu Hause an dem Abend.
Sehr
klar,
schön.
Klar.
Ich habe gearbeitet.
Ja, gut.
Stadt voll mit Polizisten, sonst gähnende Leere ist, die Lichter haben gebrannt, ja, aber anders, ich meine, so ein totes Silvester habe ich noch nie erlebt, also kaum ein Böller hier vereinzelt, wir waren oben auf der Burg und vereinzelt hat man irgendwo mal ein Lichtleuchten sehen von irgendeiner Feuerwerksrakete und mal einen Knall, aber das war's, ja, und ja, also echt gespenstisch, also das hat mich schon ziemlich umgehauen. Genau, und ich bei der Heimfahrt bin auch sofort kontrolliert worden von einem Polizeifahrzeug, aber mit dem Schein, also mit der Bestätigung unseres Verlagshauses konnte ich dann auch ohne Umstände wieder weiterfahren. Das dachte vielleicht auch unser Mann, über den wir heute sprechen wollen. Wir wollen den Namen nicht nennen. Er ist aber stadtbekannt, auch regional bekannt, ist ein sehr bekannter Autohändler, der mit sehr viel teuren Fahrzeugen handelt, sie vermietet, sie verkauft. Lamborghini, Bugatti, Maybach, Porsches und was man sich alles so vorstellt, Fahrzeuge, die unter 100.000 Euro nicht auf dem Markt zu haben sind.
Ihr wart draußen und seid kontrolliert worden und so ging es dem Herrn B., den du gerade schon erwähnt hast, eben auch.
Genau.
Was ist da passiert?
Ja, also der Herr B. war auch unterwegs mit dem Fahrzeug, wie du schon vorhin einleitend gesagt hast, 1.45 Uhr ist er von einer Polizeistreife angehalten worden, aber man muss sich das so vorstellen, der ist mit Schneckentempo da gefahren, den Laufer Torgraben entlang zwischen Rathenauplatz und Hauptbahnhof Richtung Hauptbahnhof. Der Polizeiwagen besetzt mit drei Einsatzkräften hinten dran und hat dann das Lichtsignal angemacht, Stopp Polizei. Unser Herr B. in seinem Mercedes AMG, ein richtig teures Fahrzeug, hat dem Folge geleistet und ist sofort auf die Bremse. Und zwar hat eine absolute Vollbremsung hingelegt, Und der Polizeiwagen ist ihm hinten drauf gefahren. Genau. Und das ist der Anfang unserer Geschichte. Denn jetzt stellt sich die Frage, war das jetzt provoziert? Hat jetzt unser Herr B. die Vollbremsung hingelegt, um sozusagen einen Aufprall zu erzeugen, ja, dass die Polizei drauf fährt? Oder war er wirklich erschrocken und hat sofort, weil er ja so ordnungsliebend ist und auch an den und vor Schreck dann auch gebremst hat, um auch nichts falsch zu machen, wenn die Polizei schon ihn auffordert? Das ist jetzt der Punkt. Und was da natürlich auch eine Rolle spielt, das ist aber, spielt jetzt keine ganze große Rolle, aber das ist schon auch später dann zur Sprache gekommen, hat die Polizei nicht einen viel zu geringen Abstand gehabt. Denn es gibt ja doch die allgemeine Ansicht, dass man, wer drauf fährt auf ein Fahrzeug, ja Schuld habe, weil der Abstand zu gering war. Das ist aber nicht immer treffend.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Herrn B. Du hast ja vorhin schon gesagt, der vermietet Autos, Luxuswagen.
Ja.
Was ist das für ein Typ? Wie kann ich mir den so vorstellen, wenn du mir den so beschreiben müsstest?
Ja, wie kann man sich den Mann vorstellen? Okay, also er, seit Jahrzehnten handelt er mit Autos. Wie er dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Also er ist ein sehr guter Freund von Peter Althoff.
Dem, wie heißt er hier, Security, ehemals Security, Boxer, oder?
Ja, Kickboxer, genau. Und hat ja auch seine Kampfsportschule, ich glaube, ja, betreibt er auch noch. Jedenfalls auch ein stadtbekannter Typ, Bodyguard, und der auch ganz viele Prominente auch schon geschützt hat als Personenschützer. Sehr bekannt und auch bekannt durch seine Filme Macho Man 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Legendär, wer sie noch nicht gesehen hat, bitte anschauen.
Und unbedingt. Ja, und unser Herr B. Ist sehr gut befreundet mit dem Herrn Althoff und hat auch sein Betriebsgelände an der Fuggerstraße auch für den Macho Man 2 auch zur Verfügung gestellt für Dreharbeiten. Er kam auch in Frage, mal einen Stunt zu machen für den Film Macho Man. Es ist, ja, wie soll ich sagen, er wirkt auf mich wie so ein, ja, wie so ein Hau drauf, Mann, wie jemand, der, ja, ist auf jeden Fall ein Macher, ne? Also jemand, der auch die Öffentlichkeit nicht scheut, mit seinen Fahrzeugen auch, ja, die Fahrzeuge, also seine Mietfahrzeuge auch Prominenten vermietet hat. Er hat einen Radpanzer von der Bundeswehr auch mal angeboten und den zu Werbezwecken hier im Stadtgebiet abgestellt. Also es ist ein Mann, wie man sich ihn vorstellt und wie er so ein bisschen im Buche steht. Sportler, hat auch mal Judo gemacht. Einmal war es auch so, dass dass er Straftäter beobachtet hat. Darüber haben wir auch mal geschrieben, die in sein Gebäude oder in sein Autohändlergelände eingedrungen sind und was gestohlen haben. Die hat er dann verfolgt auch, und das muss auch so eine standhafte Situation gewesen sein. Der hat sich dann auf die Motorhaube gestellt und hat versucht, die irgendwie zu stellen, weil die haben eine Rückbank, glaube ich, von einem VW von seinem Fuhrpark rausgeklaut. Und genau, und dann an der Ampel hielt er nebendran an und ist dann eben auf die Motorhaube. Die Ampel stand auf Rot. Und als die Ampel dann auf Grün sprang, hat er sich am Scheibenwischer festgehalten und ist dann auch ein Stückchen mitgefahren. Also es klingt...
Vielleicht hat er noch cool. Ein, zweimal zu oft mal zum Ende geguckt.
Ja, also nur mal so, um ein Bild zu haben von dem Herrn, über den wir da sprechen, der also jetzt da auch an diesem 1. Januar 2021 vor Schreck und weil er der Polizei natürlich, weil er alles richtig machen will, eine Vollbremsung hingelegt hat, sodass die Polizei ihm hinten drauf fährt. Genau. Okay. Also hat er ja auch alles gar nicht gewollt. Ich denke, das ist
Ich beschreibe den ganz gut. Also ja. Ich stelle mir auch so vor, dass er so ein bisschen in dieser Glitzerwelt, vielleicht, es gibt ja so ein Magazin in Nürnberg, auch dieses VIP-Magazin, gibt es das noch? Dass er da vielleicht öfter mal abgebildet ist. Also stelle ich es mir jetzt mal vor.
Garantiert.
Ja. Also so ein, genau, ich habe auch mal, ich gebe es zu, seine Facebook-Seite angeschaut. Er umgibt sich schon auch sehr gerne mit schönen Frauen, die sich auf den Motorhauben seiner Autos räkeln und so. Also es ist so, wie man sich es vielleicht vorstellen kann.
Genau.
Den Luxus-Autohändler. Wie ich mir den vorstelle. Na gut. Okay, so einer ist es. Und der hat dann eben gebremst. Und du hast es ja schon gesagt. Normalerweise sagt man, na ja, wer hinten drauf fährt, der ist schuld, weil der hat ja keinen Abstand gehalten. Aber es gibt noch andere Fälle, wo jemand anders schuld sein kann. Wie entwickelt sich das jetzt in diesem Fall?
Also, es entwickelt sich so, dass vielleicht sollten wir die Situation nochmal beschreiben. Also, das Polizeifahrzeug fährt hinten drauf. Es entsteht ein Schaden an beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin von ihm steigt aus. Ist übrigens die, was dann später bei Gericht gesagt wurde, die Geschäftsführerin seines hiesigen Autohandelbetriebs. Mhm. Er selber ist mittlerweile in der Schweiz, der wohnt dort jetzt oder hält sich da immer längere Zeit auf. Und sie steigt aus und filmt das Ganze. Woraufhin ein Polizist gemeint hat, nee, also bitte sofort einstellen, wir wollen das nicht. Und löschen Sie bitte die Daten, die Sie da jetzt haben. Die Filme müssen gelöscht werden, was sie dann auch getan hat. War aber auch nicht die erste Begegnung an dem Abend mit der Polizei. Mhm. Der Herr B. hatte auch schon eine Begegnung mit der Polizei 20 Minuten zuvor, also etwa um 1.25 Uhr. Mhm. Ja. Und da ist er auch von der Polizei angehalten worden. Er ist gefragt worden, was er da macht. Kennt er denn nicht die Ausgangssperre? Weiß er denn nicht, dass er sich da nicht aufhalten darf? Worauf er hin den Presseausweis gezeigt hat und seine Begleiterin auch. Und damit war das offenbar erstmal erledigt. Allerdings konnte er einen Fahrzeugschein nicht vorzeigen. Woraufhin er dann verwarnt wurde. Also es gab schon eine Begegnung mit der Polizei an diesem Abend und eben 20 Minuten später dann dieser Auffahrunfall und diesem Schaden, der dadurch entstanden ist. Jetzt war das so, dass die Staatsanwaltschaft das sehr ernst genommen hat, was da passiert ist, aus zweierlei oder aus mehreren Gründen. Zum einen ging sie davon aus, dass das hier sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Da sollte man vielleicht mal zwei Sätze dazu sagen. Also gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr deswegen, weil die Staatsanwalt davon ausging, dass er diesen Unfall provoziert hat. Also absichtlich so hart gebremst hat, dass der Wagen der Polizei hinten drauf fährt. Und auch in Kauf genommen hat, dass sich dabei möglicherweise Menschen auch verletzen. So, das ist das eine. Und das andere, die Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, damit sind alle so Blaulichtfahrzeuge gemeint. Das sind wichtige Arbeitsmittel, die besonders geschützt sind. Und ihm wird eben da ein Vorsatz unterstellt. Ja? Mhm. Also, dass er bewusst auch dieses Fahrzeug, dieses wichtige Arbeitsmittel, dieses Fahrzeug eben zerstören wollte oder zumindest beschädigen wollte. So, das war jetzt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.
Der relativ schwer wiegt. Ich habe in einem unserer Artikel gelesen, das ist der gleiche Vorwurf, wie wenn jemand auf der Brücke steht und Steine runterschmeißt auf fahrende Autos. Das ist also schon erheblich, sage ich jetzt mal.
Es ist erheblich, natürlich ist das Strafmaß, je nachdem, was dann unterm Strich dabei rauskommt, sehr variabel. Also ist die Frage, wie stuft man jetzt das ein? Also ist natürlich ein Unterschied, ob jemand einen Holzklotz, Balken, Stein von der Autobahnbrücke runterschmeißt und gezielt auf Auto wirft und hier die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dabei auch Menschen sterben können. Und in dem Fall ist es so, weil wohl kein Mensch sterben kann, weil der
unwahrscheinlich,
es ist sehr unwahrscheinlich
20 km/h.
Bei 20, genau, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, dass der mit Schneckentempo gefahren ist, mit etwa 20 km/h, was später Gutachter dann auch festgestellt haben und durch den Aufprall, aber trotzdem, es hätte ja trotzdem eine Verletzung also stattfinden können. Also Diese Einordnung gab es von der Staatsanwaltschaft, ja, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat sich entschieden, einen Strafbefehl ihm zukommen zu lassen. Ein Strafbefehl muss man so sehen, das ist wie ein Friedensangebot ohne Gerichtsverfahren. Also wenn derjenige, der den Strafbefehl bekommt, das ist meistens mit einer Geldstrafe verbunden, und er das akzeptiert, also auch die Summe bezahlt, die darin festgelegt wird, dann wird es gewertet wie so ein Geständnis, und dass der Beschuldigte da indirekt in diesem Fall ablegt. Ja. Mhm. So, jetzt kann man sagen, die Geschichte ist jetzt zu Ende, aber die war da nicht zu Ende, weil dazu kam es gar nicht. Also das muss nämlich erstmal das Gericht zulassen, diesen Strafbefehl. Also in dem Fall war es das Amtsgericht Nürnberg. Und der Vorsitzende, der diesen Fall dann betreut hat, hat gemeint, nee, das möchte ich mir doch mal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Der Strafbefehl, den akzeptiere ich nicht. Ich möchte, dass das hier eine mündliche Verhandlung gibt. Also und dann kam es dann eben zu einer Hauptverhandlung.
Ist das üblich?
Also es ist jetzt nicht unüblich. Mhm. Also Strafbefehl, ja, das ist etwas, was gängig ist, ja.
Strafbefehl schon, aber ich meine, man muss ja auch sagen, so ein Strafbefehl erleichtert ja auch den durchaus belasteten Gerichten so ein bisschen die Arbeit. Die akzeptieren ihre Strafe, bezahlen das, fein. Wenn jetzt der Richter hergeht und den Strafbefehl nicht akzeptiert, dann spricht das ja schon dafür, dass er das ernst meint und sich denkt, okay, nee, so nicht, mein Freund.
Ja, also er wollte das genauer wissen, mhm. ja. Er wollte das genauer wissen und ich denke nicht, also, ne, und daraufhin kam es eben zu einem zur Hauptverhandlung. Der Hauptverhandlung ist jetzt der Herr B. dann erstmal ferngeblieben und hat seine Anwälte vorgeschickt. Mhm. Dann ist das Ganze halt besprochen worden, es sind Gutachter befragt worden, also kann das sein? Also da ging es um die Abstände, 20 Meter, wie viel Meter, wie viel kmh und so weiter, und wurde alles berechnet. Und das Gericht hat sich dann eben ein Bild gemacht von dieser ganzen Situation und kam dann schon zu dem Schluss, ja, dass durchaus auf der einen Seite der Polizeihauptkommissar, der am Steuer saß, einen Sicherheitsabstand hätte einhalten müssen, einen größeren Sicherheitsabstand. Mhm. Aber der Vorsitzende Richter hat also dem Herrn B. nicht abgenommen, dass er aus lauter Schreck über die Polizeikontrolle, also Stopp-Polizei, so abrupt bremste. Das hat er sich nicht mal weismachen lassen. Und also er ging schon davon aus, dass B. bewusst die Polizeibeamten zur Vollbremsung gezwungen hat. Also er hat es dann als Nötigung gewertet. Also da sind wir jetzt weg von dem, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Der geht jetzt von Nötigung aus. Und damit in dem Zusammenhang, also das Urteil hat damals gelautet, ein Monat Entzug der Fahrerlaubnis und 8.000 Euro Geldstrafe, also 40 Tagessätze zu je 200 Euro. Das wiederum aber hat dem Herrn B. nicht gepasst.
Also du hast ja schon gesagt, mit welcher Begründung der Herr B. verurteilt worden ist.
Ja.
Aber der Polizist hat ja offensichtlich nicht genug Abstand gehalten. Wissen wir, warum er dennoch verurteilt worden ist, der Herr B.?
Ja.
Einfach aus diesem Grund, den du schon beschrieben hast.
Ja, genau.
Okay.
Also das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Auf der einen Seite der nicht ausreichende Sicherheitsabstand, aber auch die Feststellung auf der anderen Seite, dass diese Vollbremsung vorsätzlich geschehen ist und bewusst. Und selbst wenn der Abstand groß genug gewesen wäre, hätte der Richter das als Nötigung gewertet.
Mhm, also auch ohne Auffahrunfall.
Auch ohne Auffahrunfall, genau.
Genau, aber der ist jetzt nicht zufrieden mit seinem Urteil, der Herr B., und geht jetzt einen Schritt weiter. Und geht er in Berufung.
Genau, also der geht in Berufung. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert. Man muss dazu sagen, erst im Februar 2024 ist daraus ein rechtskräftiges Urteil geworden.
Ach, das war ja gerade erst.
Es war erst vor kurzem, ja.
Ah ja.
Ja, also er ging in Berufung und hat sich da auch noch was geleistet, was ihm möglicherweise noch in einem anderen Verfahren Schwierigkeiten bereitet. Denn der Herr B. hat vor dem Prozess den Polizisten, mit dem er damals zu tun hatte, fotografiert und auf Instagram, auf seinem Instagram-Account publiziert mit dem Satz, ich hoffe auf Gerechtigkeit. Und das wiederum hat Folgen, weil das haben die Polizeibeamten dann auch gesehen und daraufhin wurden seine beiden Handys beschlagnahmt, sein Wagen durchsucht. Er muss damit rechnen, dass es da noch eine weitere Anzeige gibt wegen Verletzung des Kunsturheberrechts gibt. Das heißt, der Polizist war damit nicht einverstanden, dass er fotografiert wird und dieses Foto auch noch verbreitet wird auf dem Instagram-Kanal vom Herrn B. Da hat er sich dann zusätzlich was geleistet. Das ist jetzt aber alles außerhalb, das ist ein Nebenschauplatz. Das hat mit dem Prozess jetzt herzlich wenig zu tun. Also insofern, es gibt natürlich einen Zusammenhang, einen inhaltlichen, aber Prozess
getrennte Verfahren
sind getrennte Geschichten, genau, getrennte
Verfahren. Aber er hat sich ja trotzdem damit jetzt nicht so einen richtigen Gefallen getan, nochmal Berufung einzulegen, weil es ist jetzt ja nicht so viel besser für ihn ausgegangen.
Nein, er hat in diesem Prozess dann auch kein Wort mehr gesagt. Das hat er seinen Anwälten überlassen. Im Übrigen waren das sehr bekannte Anwälte und jetzt sind wir wieder bei dieser Popularität, bei diesem Promitum. Und zwar hat er die beiden Rechtsanwälte Alexander Stevens und Alexander Betz engagiert. Und die waren auch zuvor Verteidiger von Gilles Ofarim, den bekannten Sänger. Man kennt die Geschichte, Leipzig. Hotel.
Erzähl sie nochmal ganz kurz, oder weißt du, soll ich sie nochmal kurz erzählen?
Ah, erzähl du mal.
Also soweit ich das weiß, ich habe es auch nicht genau verfolgt, ist er in dieses Hotel rein und hat dann...
Der Gilles Ofarim.
Genau, der wollte ein Hotelzimmer und hat dann ausgesagt nachher oder sich beklagt nachher auf seinem Instagram-Account, er sei antisemitisch beleidigt worden, weil er eine Kette mit einem Judenstern trug. Und leider hat sich nachher herausgestellt, dass die Geschichte nicht so ganz wahr ist. Ich glaube, er hat weder die Kette getragen, noch... haben die ihn beleidigt? Warum er das genau gemacht hat, fragwürdig, weiß man nicht genau. Also war auch nicht so zu seinem Vorteil die Geschichte.
Das war nicht zu seinem Vorteil. Ja.
Und der Alexander Stevens übrigens ist auch selber seines Zeichens Podcaster.
Ach was,
ja.
Interessant.
Ja, der macht auch super spannende Sachen.
Okay.
Kann man sich mal anhören.
In jedem Fall hat er bei uns in diesem Fall den Herrn B. auch verteidigt. Und ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es ging nicht gut aus für unseren Autokönig. Denn ursprünglich, was hatten wir gesagt, waren es 8.000 Euro, eine Strafe von 8.000 Euro, die jetzt aber zu einer Strafe in Höhe von 11.700 angewachsen ist. Denn auch der Berufungsrichter hat sich von den Argumenten nicht überzeugen lassen. Also der Schuss ging buchstäblich nach hinten los.
In seinem zweiten Verfahren hat er ja auch quasi nicht mehr bestritten, dass das so war, sondern es ging ja nur noch um die Höhe der Strafe, ne?
Genau.
Ja, weil er dann wahrscheinlich vielleicht auch gemerkt hat, dass das, dass es nicht so auf Erfolg, dass er da nicht so erfolgreich ist damit. Aber durchaus, finde ich, muss ich trotzdem sagen, schon ordentliche Strafe.
Ja, also ich möchte das nicht bezahlen, wobei, ich weiß nicht, wie groß sein Konto ist. Also ich meine, man kann sich jetzt dann alles Mögliche überlegen. Wir erinnern uns, was für Fahrzeuge der in seinem Fuhrpark hat. Er hat einen gewissen Promi-Status. Also ich habe keine Ahnung.
Das wird ja nach Tagessätzen berechnet. Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass das wahrscheinlich seinem Gehalt angemessen ist in etwa.
Ja, bloß ist die Frage, das Gehalt, was er angibt, er gibt ein Gehalt an.
Ja. Ah ja, okay. Aber diese Geschichte, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, welche Möglichkeiten das gibt, warum er das gemacht haben könnte. Also beziehungsweise, was man annehmen kann, er hätte sich erschreckt. Oder es gibt ja auch eben diesen Fall, wo Unfälle tatsächlich provoziert werden von jemandem. Da gab es in Neumarkt jetzt erst eine, da wurde erst jemand verurteilt.
Genau, ja. Also jemand, der es darauf abgezielt hat, der an einer bestimmten Stelle... Er hat sich da auf eine Stelle ausgesucht in Neumarkt, im Straßengebiet, im Straßenraum, die auch für ihn erfolgsversprechend war. Es ging, glaube ich, aber da nicht um Auffahrunfälle, sondern es ging um Rechts- vor Links-Verstöße. Also der wartete offenbar auf Fahrzeuge, die also an einer Kreuzung vorbeifuhren, wo Rechts vor Links gilt. Und ist dann mit überhöhter Geschwindigkeit, also mit einem Karacho, dann dem anderen Fahrzeug, das sozusagen seinen Weg kreuzt, reingefahren. Und das hat er 3-4 Mal gemacht, was dann ihm auch nachgewiesen werden konnte, dass es sich hier um einen Vorsatz handelt. Das hat er ja auch später dann auch zugestanden oder eingestanden. Hat auch gemeint im Prozess, er habe Spielschulden und er konnte sich nicht mehr woanders, wusste sich nicht mehr zu helfen und kam eben auf die Idee, somit die Versicherungen der anderen Verkehrsteilnehmer zu schröpfen.
Mhm, ja. Genau.
Das hat ja auch in 4 Fällen geklappt.
Der sogenannte Autobumser.
Der Autobumser.
Ja. Ein zauberhaftes Wort.
Was für Begriffe, ja.
Aber das kann man jetzt dem Herrn B. nicht vorwerfen, weil ich glaube, sein Auto war etwas teurer als das der Polizei.
Das war etwas teurer, ja.
Schaden war auch etwas höher, oder?
16.000, mhm, soweit ich weiß. Und wie die Polizei darauf kam, aber die hat auch den Schaden ihres Fahrzeugs berechnet auf 6.793,98 Euro. Frag mich nicht, wie diese Stellen hinterm Komma zustande kommen. Aber
jährliche Abschreibung.
Irgendwelche Tabellen und Algorithmen spielen da eine Rolle.
Das wollte ich nochmal fragen, weil du hattest es erwähnt vorhin schon mal. Mhm. Die waren unterwegs, hätten sie nicht sein dürfen, haben dann aber ihre Presseausweise gezückt.
Ja.
Wo hatten die denn Presseausweise?
Ja, das ist vor Gericht auch nicht zur Sprache gekommen. Also es wurde nicht nachgefragt. Es ist die Zeugin, also die Geschäftspartnerin von ihm, die als Beifahrerin auch an dem Abend unterwegs war in seinem Auto, hat es erzählt, dass sie Presseausweise hatten und damit sich das Recht rausgenommen hatten, damit die Ausgangsregelungen zu umgehen. Mhm. Ja, geht ja auch, ne? Wenn man also wirklich ein berechtigtes Interesse hat, wenn man also auch eine Arbeitserlaubnis hat für diesen Personenabend, so wie ich, ja, haben die auch, woher die Presseausweise hatten? Keine Ahnung, es war garantiert kein Presseausweis von der Gewerkschaft, vom Journalistenverband oder vom Verband der Verleger. Ja, das gibt es aber verschiedene dubiose Wege, wie Presseausweise zu irgendwelchen Leuten kommen. Und das hat ihnen wohl in einem Punkt, also was die Verstöße gegen die Auflagen betrifft, dann wohl
gegen diese Ausgangssperre, ne?
Gegen die Ausgangssperre hat denen wohl geholfen, also. Mhm.
Na, dann wenigstens das.
Wenigstens das eine, genau.
Okay, dann vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast, die schon auch ein bisschen kurios ist, ehrlich
schon,
gesagt.
Ja. Mhm.
Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hört uns gerne. Dann wisst ihr, wo ihr uns hören könnt? Auf iTunes, auf Spotify, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.